Why am I so zombified? No emotions in my mind. Don't you get so deep, cause you'll find there's nothing inside me.
Was hast du da für einen krassen Song geschrieben?
Dankeschön.
Ich habe dir das eingangs schon erzählt, aber damit es auch jetzt die HörerInnen wissen, dieser Song, ich habe den vor ein paar Tagen gehört, weil wir auf Instagram auf die Profile irgendwie gestolpert sind, auch weil ich gerade die Musikreihe mache. Was ich dir nicht gesagt habe, als ich diesen Song gehört habe, hat mich das direkt in meine 20er versetzt. Ich habe dir gesagt, ich fühle mich immer wie ein Boomer. Ich bin ein bisschen schon jetzt in meinen 30ern, aber dieser Song hatte mir sofort das Gefühl verursacht, dass ich in meinen 20ern hatte, ein bisschen lost, ein bisschen keine Ahnung, was ich mache. Bis vor ein paar Jahren auch so Textpassagen mit nicht weinen können und solche Stellen, also diese Stelle, vielen lieben Dank an meinen Therapeuten, mittlerweile geht's. Aber ich hab den Song so cool gefunden und so wirklich international und stark, dass ich mir gleich dachte, ich muss mal schauen, wer den Song geschrieben hat. Und dann habe ich gesehen, du hast den Song mitgeschrieben, also du warst dabei beim Schreiben mit deinem Komponisten Matthias Koch und Produzenten. Genau. Und dann dachte ich, dieser Song gehört auf jeden Fall in die Radios, richtig krass. Und natürlich gehörst du hier in den Podcast, deswegen freut es mich, dass du da bist, in dieser Reihe über starke KünstlerInnen aus Österreich. Hi, Nathalie Oberkofler.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich da bin. Danke für die lobenden Worte schon gleich zu Beginn. Also fühle mich sehr geschmeichelt. Dankeschön.
Ich habe dir das extra auch vorher schon gesagt. Das ist nicht nur für die Folge. Die Leute müssen sich denken, was ist das für ein Schleimer. Aber ich meine, ich würde sonst, also gerade im Musikbereich muss ich niemanden einladen, den ich nicht wirklich so gut finde. Ja, ich finde, bei Musik ist das Schönste, wenn ein Text eben einen so berührt und wenn du dann die Person kennenlernst, die das schafft oder die Personen, die dahinter sind, die das schaffen, ich bin da einfach leidenschaftlich dabei und deswegen, es ging auch relativ unkompliziert, du hattest gestern 2 Gigs. Also
ja, Kim von gefüllten Touren gleich zum nächsten Event, aber der Stress, der macht Spaß, also der, so kann es gerne bleiben.
Wie lief es gestern?
Sehr gut, also Nachmittag war es so ein Grätzlfest, das ist so ein Wiener Festl, kenne ich auch nicht, weil ich komme ja nicht aus Wien, ich komme aus Zell am See im Salzburger Land und wohne jetzt das dritte Jahr dann in Wien.
Ja, aber in der Großfeldsiedlung, ja, da hätte ich früher mit meinen Rappern.
Ja, genau, das ist eher Kick so gemacht, die Gegend.
Ja, ja, so cool, war das
Klientel.
Ja. Sehr gut.
Ja, genau, und dann am Abend war es noch im Lucia. War auch wirklich toll, wirklich wieder ein toller Gig, tolle Probe und auch wieder mit Matthias gespielt und genau.
Sehr cool. Ah, jetzt, der Matthias ist der in den Stories, der da an genau. der Gitarre neben dir genau. war, richtig? Das kenne ich mich auch sehr. Die Leute haben mir sehr viel gepostet, was ich gesehen habe. Du hast schon gesagt, aber wenn du, so die Großfeldsiedlung ist ein ganz anderer Ort, als wie der Ort, wo du aufgewachsen bist.
Ja, genau.
Ich bin, ja, als Simmeringer kann ich jetzt mehr mit der Großfeldsiedlung anfangen. An der Stadtkind hört sich jetzt Zell am See, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, genau.
So nach Bilderbuch an, aber man hat, die muss ich natürlich fragen, wenn ja, ich dich als Künstlerin schon verstehen will, wie du dann aufgewachsen bist.
Ja, ich bin in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Also ich habe nur 2 jüngere Schwestern und komme eben konkret aus dem Land, aus Zell am See, Berge rundherum, Gipfel, See und viel Skifahren, viel Radfahren, viel Sport, viel frische Luft und immer viel getanzt in meiner Jugend.
Ja, also immer schon kreativ gewesen und musikal. Also bei der Frage, ob du als Kind schon Musik gemacht hast, da denke ich immer, viele starke KünstlerInnen sagen immer, sie haben als Kind und alle haben schon gewusst als Kind. Und ich frage mich immer manchmal, ob das ein guter Pressetext ist oder ob das wirklich stimmt. Aber es liegt natürlich auf der Hand. Du sagst, du hast viel getanzt. Hast du dein musikalisches Talent auch schon erkannt, relativ jung?
Ja, relativ früh. Also im Kindergarten war ich immer diejenige, man hat schon gewusst, man hat mich gehört, wann ich gekommen bin. Ich wollte immer früher Opernsängerin werden. Also ich war ganz ein großer Mozart-Fan und habe die ganze Zeit im Kindergarten und in der Volksschule die Königin der Nacht gesungen.
Du warst als Kind Mozart-Fan?
Ja, da hat es so Tipptoy-Bücher früher gegeben und da habe ich so ein Tipptoy-Buch gehabt von Mozart und von der Zauberflöte und so und das war einfach so toll. Ich glaube, das habe ich 100-mal angehört und habe das dann immer versucht nachzusingen und habe auch Konzerte für meine Oma so nur in Windeln auf dem Fensterbankerl und sowas habe ich immer schon gemacht und ich habe mit 4, 5 habe ich zu meiner Oma gesagt, Oma, irgendwann siehst du mich im Fernsehen und ja, dann ein paar Jahre später habe ich das dann eher
umgesetzt. Die Oma hat dich im Fernsehen gesehen.
Viele Jahre später, ja, genau.
Du hast aber damals auch schon Musik gemacht, was ich mitbekommen habe, du hattest eine Band zum Beispiel auch unter
anderem,
oder?
Ich habe mit 7 Jahren Gitarrenunterricht begonnen, begonnen zu nehmen, habe dann am Musikum das ein bisschen konsequenter gemacht, habe dann eine klassische Gitarre lernen begonnen und meine Gitarrenlehrerin hat auch E-Gitarrenunterricht gegeben und hat da dann durch das eine Band gegründet und waren halt auf der Suche nach einer Sängerin und hat dann gefragt, ob ich da gern singen würde. Habe ich gesagt, ja, voll gern. Und dann bin ich zur ersten Bandprobe, ich glaube mit 11 oder so war das. Und dann waren die Leute, also die Bandmitglieder waren alle so um die 25 oder so.
Wirklich?
Ja, die waren alle um einiges älter.
Ich wollte gerade sagen, was ist das Musikum? Da kenne ich mich gar nicht.
Das ist so eine Musikschule bei uns in Zell am See.
Und das sind aber, das habe ich mir auch gedacht, ne? Mit 11 bist du dann in die Musikschule. Aber die 25-Jährigen?
Nein, ich war nie in einer Musikschule. Das war halt so externer Gitarrenunterricht über eine Musikschule.
Okay, verstehe.
Genau, ich bin normale Volksschule gegangen und normale Hauptschule und dann ein normales Oberstufengymnasium mit HLW.
Und mit 11 bist du dann mit den 25-Jährigen in der Band gewesen?
Genau, und habe so bei die Stadtfeste in Zell am See gespielt.
Ja, also wir waren so als ehemaliger E&A vor, dass man das eigentlich relativ gut vermarkten könnte.
Also ja, war einfach eine nette, kleine, regionale Coverband, die was halt dann über so kleine
Er übrigt sich meine Frage, warum es die Band nicht mehr gibt. Ich meine, vielleicht gab es ein Drama und ihr wolltet jetzt musikalisches anderes machen.
Nein, wir waren eben zwei jüngere Musikerinnen und Musiker, also einmal der Jakob Elias und eben ich, wir waren beide so um die 10, 11 und der Rest war 20, 18 und so um den Dreh und 25, glaube ich, war auch einer dabei und das war echt interessant. Hat man sich nicht viel sagen getraut, aber war auf jeden Fall eine gute Übung, auf der Bühne zu stehen und so wie auch noch mehr meine Passion zum Singen.
So, ich habe mir jetzt gedacht, und jetzt sind die Leute, die da in der Band waren, ja viel älter. Jetzt bin ich gerade drauf gekommen, die sind in meinem Alter. Also eigentlich könnten sie ruhig noch mit denen in der Band sein. No disrespect
hier.
Gut, dann warst du in der Band und irgendwann hast du dir gedacht, ich muss zu Puls 4. Puls 4 war dein erster Fernsehauftritt.
Genau.
Und ich frage mich dann, wie läuft das? Du bist relativ jung, ein Teenager noch und hast du dann gedacht, ich melde mich da jetzt einfach an und fahre zu Puls 4 und meine Eltern werden mich schon hinbringen? Oder wie funktioniert das?
Ja, es war eigentlich immer so, ich wollte das immer schon machen, so mit 14, 15, 16, The Voice Kids, wollte ich mich überall anmelden. Dann haben wir gesagt, na, warte mal, bis du 18 bist. Dann bin ich 18 geworden und habe mich da dann einfach selber angemeldet und bin da dann, sind dann eh alle mitgefahren. Es war während Corona, also es war eh dann relativ simpel, war nicht viel los und genau, das war dann so die erste TV-Show, wo ich mitgemacht habe. Und ich habe es einfach so genossen, es war für mich so ein Zeichen, das ist genau das, was ich machen möchte. Es hat mir alles drumherum, hat mir auch so viel Spaß gemacht. So nochmal aufgefrischt werden vom Make-up und Mikrofon in die Hand kriegen und Fotos machen und alles drumherum. Also es war voll, mein Bild, war wirklich cool.
Und Family sind mitgefahren mit dir dann, um das zu machen?
Ja genau, die sind dann eigentlich alle mitgefahren.
Und haben sie alle richtig cool gefunden, dass du das machst, alle supportet. Das heißt, da hast du dann schon, was waren in der Show, was hast du denn in der Show genau gemacht, wenn ich es noch erzählen
kann? Das war so eine Show, war wie so drei Gewinns ungefähr, da waren 3, 4 Künstler oder Künstlerinnen und eben ähnlichen Genre und da hat dann ein 100-köpfiges externes Publikum hat dann gewotet, wer der Gewinner ist. Und du als Artist hast dich selber einschätzen müssen, wer der Gewinner ist. Also ich habe mich dann als Zweitplatzierte gewotet.
Aber ehrlich oder nur um humble zu wirken jetzt? Was war da dein Ziel?
Ich war mir wirklich voll unsicher.
Okay.
War mir wirklich total unsicher und dann haben wir das mal als Zweite gewotet, haben mir gedacht, ja, kann schon sein. Und dann wäre ich aber Erste geworden und ich habe dann das Geld, man hat pro Stimme von den 100-köpfigen Leuten 50 Euro hätte man gewinnen können. Ich habe mich deshalb falsch eingeschätzt und dann kein Geld gewonnen.
Ah, wirklich?
Ja.
Wow, das ist aber das ist gemein.
Bisschen bitter ist es, ja. Aber.
Gut, aber die Fernseherfahrung, die bleibt dir und vor allem wirkt es ja so, als ob du dann so richtig Blut geleckt hast, dass du gedacht hast, hey, das ist das Leben, das ich leben will.
Ja, total.
Ich will, dass ich Touch-Up bekomme und auf der Bühne stehe und in meinem Rider entscheiden kann, was für Getränke es gibt im Backstage. Das kannst du dir vorstellen.
Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, ja. Aber ich glaube, an dem Punkt war ich damals noch nicht. Es ist dann viel passiert, also ich wollte eigentlich immer Musical studieren, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich habe nie Gesangsausbildung gehabt, noch nie Gesangsunterricht gehabt, nichts in die Richtung gehabt und habe halt nur viel getanzt, viel Tanzunterricht gegeben, selber für Tanzunterricht genommen und habe mir immer so gedacht, ja, vielleicht, wenn ich das beides kombiniere, dann bin ich gut genug. So ein bisschen war das meine Idee oder mein Ziel, an das ich arbeiten möchte und wollte dann eigentlich immer Musical machen.
Hast du dann dich für Musical eingeschrieben?
ich habe mich für Musical eingeschrieben. Ja, ich war aber zweimal bei der Muck Audition.
Mhm.
Ja, genau, dann war ich habe dann mit 19 maturiert. War für mich schon eine fixe, klare Entscheidung, dass ich nach Wien gehe.
Mhm.
Bin dann leider das erste Jahr nicht an der Muck aufgenommen worden. Sie haben zu mir gesagt, dass ich mal Gesangsunterricht nehmen soll, weil ich keine Ahnung gehabt habe von irgendwelchen
Theorie.
Ja, null Theorie.
Dur-Moll.
Ja, so das alles so drumherum und auch gesanglich haben sie mir gemeint, soll ich daran ein bisschen arbeiten. Das war dann mein Ziel für 2022.
Und 2022 ist aber ein relativ krasses Jahr für dich gewesen, oder?
Ja, das Ende vom Jahr war schnell und anders, als ich jemals gedacht habe.
Ich habe dir das im Vorfeld schon gesagt. Ich habe versucht, nicht sehr viel darüber zu recherchieren, weil ich dich fragen wollte. Gleichzeitig ist natürlich klar, bitte erzähl nur so viel, wie du dich auch wohlfühlst.
Mhm.
Und wir müssen sonst nicht über das sprechen, aber 2022 hast du einen schweren Autounfall gehabt.
Genau.
Kannst du dich noch erinnern, was da genau passiert ist? Magst du das erzählen?
Eigentlich erinnert ich mich an, es wird immer mehr, an das ich mich erinnert.
Mhm.
Also es war der 18. Oktober 2022. Da war ich am Weg nach Hause mit dem Bus. Also ich habe eben Anfangs Oktober, 3., 4., 5. Oktober beginnt ja das Studium.
Mhm.
Ich habe damals mich dann eingeschrieben für Theater, Film und Medienwissenschaften, dass ich irgendwas in der Kultur- und Musikbranche mal mache, dass ich da ein bisschen reinschnuppern kann. Und dann war ich am 18. Oktober am Weg nach Hause, war beim Zebrastreifen überqueren und bin dann von einem Taxi angefahren worden.
Also du warst selber gar nicht in einem Auto, du warst dann zu Fuß unterwegs.
Genau, ich war Fußgängerin und bin da dann von dem Auto angefahren worden und dann mehrere Meter geschleudert worden unter ein anderes parkendes Auto.
Wie unter einer?
Genau, da, an dem Moment erinnert ich mich nicht mehr, also der direkte Aufprall ist Gott sei Dank auch schwarz und weiß ich nichts mehr. Aber das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich dann wach geworden bin und alles schwarz war. Und es hat verbrennt gerochen und es hat nach Benzin gerochen. Und ich habe mir gedacht, ganz, wo bin ich? Was ist jetzt gerade passiert? Dann habe ich irgendwie verstanden, dass ich unter einem Auto liege. Habe mich selber noch versucht, unter dem Auto hervorzuschieben. Und bin dann da gelegen und habe in den Sternenhimmel geschaut und habe gewusst, Scheiße, fuck, es ist, ich bin dann, es ist vorbei, es ist, ich habe nicht genau gewusst, was wirklich passiert ist. Ich habe nur gespürt, dass ich nichts mehr spüre. Dass meine Beine haben sich angefühlt, als ob sie abgefahren wären, also als ob sie gar nicht mehr da sind.
Mhm.
So die Tiefensensibilität, die man sonst hat, dass man weiß, wo sind meine Beine, das war alles weg.
Mhm.
Dann haben meine Arme auch schon immer mehr Kraft auslassen, ich habe die dann nicht mehr heben können. Und genau, direkt danach ist dann Gott sei Dank schnell die Rettung gekommen. Also da bin ich dann schnell abgeholt worden, schnell ins Krankenhaus gebracht worden und notoperiert worden, 5 Stunden lang.
Aber dann wieder unter Narkose und allem,
genau.
Oder? Das heißt, du bist irgendwann nach dem aufgewacht, wahrscheinlich wieder, ich stelle es mir so vor, wieder komplett verwirrt.
Ja.
So, wo bin ich jetzt? Was ist jetzt passiert? Dann fällt der an. Dass du unter dem Auto gelegen bist und dann fällt dir an, dass du am Zebrastreifen warst, oder?
Ja.
Was war dann, war deine Familie schon da, als du aufgewacht bist?
Wo ich aufgewacht bin, ja.
Okay.
Also meine Eltern, das Gute war, ich habe in der Nacht habe ich dann noch, mein Kopf hat noch klar funktioniert, deshalb habe ich den Polizisten dann die Telefonnummer meiner Mama ansagen können. Und die sind dann am nächsten Tag in der Früh, wir noch 2 jüngere Schwestern.
Ah ja, stimmt. Ja.
Um die haben sie sich nur in der Früh gekümmert, dass die nur in die Schule gehen. Und dann sind sie zu mir nach Wien ins AKH gefahren. Und
die waren ja in Zell am See.
Mhm.
Das die ist ja noch mal schwieriger. Hey.
Ja.
Und dann, als du aufgewacht bist, haben sie es aber geschafft, dass sie schon da waren.
Genau, da waren sie dann schon da. Sie waren auch davor schon mal da, direkt wo ich aus dem OP geschoben worden bin. Da hab ich so
in der Nacht warst du zuerst, also noch vor der Operation, noch im Spital mit einem klar funktionierenden Kopf, wissentlich, dass du jetzt diesen Unfall hattest.
Ja.
Noch vor der Operation.
Mhm.
Das muss ja extra, ich stelle mir, also ich selber fühle, wenn ich zuhöre, Angst, Ohnmacht, eigentlich so, weil du bist in der Situation, du kannst gar nichts machen. Mhm. So.
Ja, war so genau, wie ich darüber noch gar nicht nachdenkt. Aber irgendwie war es irgendwie so, es gibt eh jetzt gerade keinen anderen Weg. Ich muss darauf vertrauen, dass mir die Menschen, die was da gerade kommen, mir helfen.
Mhm.
Und ich habe die Situation dann noch nicht verstanden und ich habe auch gar nicht genau gewusst, was jetzt wirklich passiert ist. Das heißt, dann eben nach dem Aufwachen haben sie mir erklärt, was wirklich war. Also ich habe mir dann 4 Halswirbel gebrochen, also mein Genick ist mal gebrochen worden. Und habe seither eine inkomplette Querschnittslähmung.
Das habe ich mir immer aufgeschrieben, genau, inkompletter Querschnitt. Was hat diese Diagnose, du hast das ja auch da zum ersten Mal erfahren, was bedeutet diese Diagnose, was hat das für dich zu dem Zeitpunkt auch bedeutet, was haben da die Ärzte und Ärztinnen da gesagt, was das jetzt für dich heißt in der nächsten Zeit oder langfristig, ich weiß es gar nicht.
Die konkrete Prognosen und Diagnosen haben es nicht wirklich sagen können, weil es eine neuronale Verletzung ist, also das Rückenmark ist an mehreren Teilen durchtrennt worden, gequetscht worden, hat blaue Flecken. Deshalb habe ich jetzt zwar so 10 cm lange Stäbe im Nacken, die meinen Kopf stabilisieren, weil der 7. Halswirbel zum Beispiel ist ganz zersplittert, den haben sie mir dann entfernen müssen. Sie haben mir dann eben nicht so viel erklärt am Anfang. Ich glaube auch einfach, weil ich habe ein Morphiumpflaster bekommen, war auf Antidepressiva, war auf alle Schmerzmittel, die was man sich auch nur so einschmeißen kann.
Bringt ja auch nichts, dir da alles im Detail zu erklären, oder?
Sie haben nur zu meinen Eltern gesagt, das Leben wird nie mehr so sein, wie es mal war. Und es wird nie mehr normal werden. Und eine Prognose war dadurch, dass der Querschnitt so hoch ist, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich jemals wieder eigenständig leben kann. Und dass man mit dem Schlimmsten mal rechnen sollte.
Hast du dann mit dem Schlimmsten gerechnet?
Ich habe da gar nicht wirklich drüber nachgedacht. Darüber habe ich auch Zombie-Fight geschrieben, weil ich mir in der Zeit so emotional tot vorgekommen bin. Irgendwie so, man hat einfach funktioniert und hat einfach das gemacht, was man machen muss. Und hat nicht wirklich drüber nachgedacht, was man jetzt macht. Und
ist ja manchmal auch ein guter in schwierigen Situationen, also wenn du gegen die Situation gar nichts tun kannst, dann ist dagegen anzukämpfen oft nur noch frustrierender auf der geschissenen Situation total. On top. Da ist manchmal besser, man akzeptiert, dass jetzt geschissen ist und kämpft nicht, läuft nicht dauernd gegen die Wand oder gegen Windmühlen, um mit der Situation klarzukommen. Wird dann, ich meine, es klingt für mich so, als ob deine Family sehr supportive war.
Total. Meine Family war mein größter Support. Meine Mama war 2 Monate bei mir im AKH. Die hat damals dann in meiner alten WG gewohnt mit 2 jungen Burschen und ist jeden Tag zu mir ins Krankenhaus gefahren und hat mich jeden Tag mit irgendwelchen Kleinigkeiten, weil das Krankenhausessen ist, zum Kotzen. Hat mir immer wieder mit irgendwelchen Kleinigkeiten, weiß ich nicht, so mal ganz was anderes, ein frisches Weckerl vom Bäcker oder mal so irgendwelche anderen Kleinigkeiten, Kaffee oder sowas überrascht, weil ich damals auch noch nicht mobil war, dass ich jetzt irgendwo hingehen hätte dürfen. Das heißt, ich war dann 3 Monate im AKH auf Intensivstation.
Krass, aber auch 3 Monate im Spital zu sein, ist auch heavy.
Ja, aber ist dann schnell vergangen.
Ja?
Zum Schluss, die letzten Wochen waren sehr zart, weil ich dann gewusst habe, jetzt geht es nochmal weiter. War dann auch nochmal 5 Monate auf Reha in einer Reha-Anstalt in Bad Hering in Tirol. Da habe ich dann gelernt, wie man lebt mit Rollstuhl.
Hast du dann in dem Zeitraum aber schon ein bisschen Fortschritte gehabt? Gab es schon Grund für dich zur Hoffnung, dass es wieder besser wird?
Ja.
Schon?
Ja, da habe ich dann.
Wie sind so die ersten Momente? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ist irgendwann so, dass du auf einmal merkst, die eine Bewegung geht jetzt?
Ja, es war wirklich so, dass dann, meine Mama war unglaublich supportive, die war immer am Massieren und an Reize setzen, weil ja durch den Querschnitt habe ich nicht nur Mobilitätseinschränkungen, sondern auch Sensibilitätseinschränkungen. Das bedeutet, dass ich oft nicht spüre, wo meine Beine gerade sind. Ich spüre keine Schmerzen.
Immer noch,
ja. Ich spüre keine Schmerzen und keine Temperaturen. Und auch Berührungen sind sehr dumpf, wie wenn man eine dicke Skihose oft anhat. So fühlt sich das an. Und sie hat immer sehr, sehr viel massiert und immer Reize gesetzt. Und desto mehr Reize das Nervensystem bekommt, desto mehr kann es irgendwelche Umwege finden. Und genau, dann hat es begonnen, dass ich einen Oberschenkelmuskel irgendwie minimal anspannen habe können. Und das hat sich dann in den nächsten 2 Monaten so entwickelt, dass sie mich aufgesetzt haben, dass ich wieder aufstehen habe können. Natürlich mit Hilfe und mit Barren und mit allem, aber also die ersten Schritte dann gemacht habe in so ein Gerät, wo man so drinnen hängt und die Physiotherapeutinnen meine Beine nach vorne gehoben haben, Schritt für Schritt. Und genau.
Das sind so die mehr oder weniger kleinen Erfolge, die dann einem Hoffnung geben, oder?
Total.
Du hörst dich für mich, hört sich zumindest so an, als ob du prinzipiell eine starke Persönlichkeit bist, dass du da eben funktioniert hast und weitergemacht hast und probiert hast, dass du von, war dir immer klar, ich werde kämpfen und ich werde es probieren?
Eigentlich schon, ja.
Hast du immer durchgezogen?
Immer, weil ich mir denke, es gibt keinen Ausweg.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis du, jetzt würde man ja von außen dir gar nichts mehr anmerken, wie lange hat es gedauert, dass du so weit warst?
Also war ich dann auf Reha für 5 Monate. Ich habe die Reha dann verlassen mit Rollstuhl und mit Krücken. Also ich war da schon so.
Du hast deine Zusammenfassung auch als Reel gepostet, gell?
Ja, genau.
Das sieht man bei dir auf Instagram in den ersten paar Postings.
Genau, es war dann viel mit Krücken unterwegs. Es war dann damals noch kein alltägliches Gehen. Also es hört sich immer so nett an, ja, der im Rollstuhl, der kann eh wieder gehen. Aber es ist dann nicht ein alltägliches Gehen. Und ich habe einfach so das Glück gehabt, dass ich so viele Restfunktionen habe, mit denen ich jetzt trainieren kann. Und weshalb ich an dem Punkt bin, wo ich heute bin. Also es hat, bin dann nach ungefähr 1,5 Jahren umgestiegen auf umgestiegen auf einen Gehstock. Und jetzt seit ungefähr 1 Jahr bin ich ohne Gehstock unterwegs.
Hat dir dieser Unfall irgendwie dann nochmal klar gemacht, hey, ich muss Musik machen, oder ist einfach währenddessen Musik entstanden und dann hast du gedacht, hey, selbst wenn es schwierig ist gerade, dann kann ich nur Musik machen, oder hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf deine weiteren Schritte, was die Musik betrifft?
Auf jeden Fall. Ja, als kleines Kind habe ich immer schon gesagt, ich will, also so haben wir ja so in die Freundebücher reingeschrieben, man will Polizist werden oder keine Ahnung was, und ich habe immer schon reingeschrieben, ich will Popstar werden. Das habe ich immer schon eingeschrieben, entweder Popstar oder Opernsängerin. Und ja, durch den Unfall bin ich erst so richtig zum Songs schreiben gekommen, also zum eigenen Songwriting, über das, was mir passiert ist, über das, wie es mir geht, über das, wie es mir gegangen ist. Hab da dann begonnen, auch so auf Reha so ein paar Konzerte zu geben, hat immer jedem relativ gut gefallen und auch war eine gute Ergotherapie, weil ich habe am Anfang auch keine, nichts mehr greifen können, ich habe nicht mehr essen können, ich habe nicht mehr Zähne putzen können, habe alles wieder neu gelernt, weshalb es jetzt noch oft frustrierend ist, wenn ich selber mit der Gitarre spüre, dass es einfach nicht ist wie vorher. Also mir fehlt dann oft die Kraft in den Fingern und aber
also
genau,
musizieren war dann für dich auch gleich ein bisschen Training auch für deine...
Ja, total. Training für den Kopf und auch für den Körper natürlich auch.
Ja, ist mega schön auch. Also auch, dass du in die Freundschaftsbücher schon reingeschrieben hast, Popstar. Ich habe damals immer reingeschrieben, irgendwas mit Computer, weil das cool war damals, als ich jung war. Und das, was ich am meisten hasse am Arbeiten, ist der Computer jetzt mittlerweile heutzutage. Also ich finde deinen Weg auf jeden Fall viel cooler. Der Song Walk Again, der finde ich jetzt im ersten Hinblick einmal sehr repräsentativ. Ist übrigens bei Walk Again der Teil vor der Hook, die Pre-Hook, richtig geil. Richtig nice, fand ich wieder. Hat mir mega gefallen. Den hast du erst letztes Jahr geschrieben?
Genau, letztes Jahr.
Hat der noch mit der Zeit zu tun? Oder aus welchem Gefühl und in welcher Zeit ist der entstanden?
Ja, eigentlich wortwörtlich. Es Walk Again. Ich habe wieder gehen gelernt, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Also ich schreibe auch darin. Wie ich mich daraus wieder befreit habe von dem Käfig, wo ich mal war. Oder generell einfach als Statement, dass ich jetzt das wieder geschafft habe und das nochmal so verschriftlichen und auch in die Musik packen wird.
Und auch ein bisschen Inspiration geben deinen HörerInnen. Also ich weiß nicht, ob man mit der Intention schreiben kann, aber das schafft man am besten, wenn man sowas eben spürt. Und dann hast du aber 2024, warst du schon wieder auf der Bühne. Also wir haben jetzt erzählt von einer Phase, du musstest 5 Monate auf Reha, spürst Temperatur nicht, du bist bis letztes Jahr noch mit dem Gehstock gewesen, jetzt ohne, aber in dem Zeitraum warst du schon bei der großen Chance 2024 schon wieder auf der Bühne.
Ja,
nicht einmal 2 Jahre nach dem Unfall, wenn ich es richtig jetzt im Schirm habe, oder?
Ungefähr 1,5 Jahre.
Ja. Krass. Wie ist das passiert? Dann hast du gedacht, okay, jetzt ist die Reha vorbei, jetzt überlege ich
jetzt
mir.
Jetzt melde ich mich gleich oben.
Ja, ist doch schön, ist doch wirklich cool.
Ja, nein, das war sogar ganz cool. Ich bin da angerufen worden. Ich war da gerade mit meiner Familie auf Urlaub. Das war so der erste Urlaub nach meinem Unfall wieder. Oder der zweite. Und haben wir eben so einen Sommerurlaub gemacht, weil ich mir immer gewünscht habe, ich will so gerne Roadtrips machen. Dann sind wir in mehrere Städte in Italien gewesen. Dann fahren wir gerade in Rom ein. Dann kriege ich einen Anruf von Österreich, da denke ich mir so, okay. Weil die von die TV Friends von der Agentur angerufen, ob ich mich nicht bewerben will bei der großen Chance.
Ah, die haben dich kontaktiert?
Ja, dann habe ich gesagt, ja, wie cool, ja, Okay, ja, weil es eben mich nur in der Datenbank gehabt haben wegen der Puls 4 Show und haben dann so ein bisschen auf Social Media geschaut, was ich denn so mache, dass ich trotzdem auch noch immer Musik-Content poste, also einmal so von der Reha, von anderen Benefizsachen, wo ich auch Spenden bekommen habe oder auch für eine Spendengala gesungen habe und haben dann gefragt, ob ich mich da bewerben möchte. Dann habe ich irgendein Video hingeschickt und dann war ich schon in der Live-Show, also in der Audition-Show und...
Ich meine, haben sie gar nicht fragen müssen, es stand schon im Freundschaftsbuch. Ja, das,
ja, es war eigentlich schon verankert von klar. Vor.
Mega schön. Ich stelle mir vor, dass es auch für die Family richtig cool ist, weil ihr habt das ja als Familie durchgemacht, die Zeit.
Ja.
Und dann seid ihr gemeinsam auf Urlaub und dann kommt noch die nächste gute Nachricht. Ich meine, nach so einer schwierigen und ereignisreichen Zeit, die sich wo alle da eben daran zu kauen hatten, dann wieder auf die Bühne zu kommen, ist doch mega gut.
Ja.
Ich hab deine Performances gesehen, ich habe aber zumindest jetzt nicht mehr im Schirm und habe es auf YouTube nicht gefunden, die Feedbacks von der Jury. Den Thorsten, den kenne ich noch von vor ein paar Jahren, hatten wir flüchtig miteinander zu tun, aber was war denn das Feedback von der Jury? Du warst ja im Semifinale sogar, ne?
Ja, es war richtig cool. Also,
das heißt, zuerst ist diese Audition. Ist die Audition überhaupt live oder wie läuft das dann?
Nein, die war nicht live, die war aufgezeichnet. Ich war selber so ein bisschen ganz baff, weil ich habe schon immer davon geträumt, dass man irgendwann einmal so einen Buzzer kriegt und dann ist man im Finale oder bei irgendwas dabei. Und genau das war dann, ich vom Thorsten habe ich damals dann den Buzzer gekriegt und für
guter,
mich...
Guter Mann, Thorsten.
Ein Hoch. war für mich einfach, dass ich mich so an die Worte gar nicht mehr erinnern kann, aber ich weiß, dass ich einfach weinend auf der Bühne war und ich einfach hin und weg war von allem.
Mhm. Und dann hattest du die Live-Shows im TV.
Genau, die waren dann...
Und du hast es sogar ins Semifinale geschafft.
Genau.
Also eigentlich relativ viel Erfolg. Wie war das dann, als die Kameras wieder vorbei sind? Ich habe mir bei der Recherche gedacht, es ist schon trotzdem sehr turbulent. Also prinzipiell, wenn man so eine Phase hat, du wirst es auch kennen, wenn du mal auf der Bühne bist, allein nach Gigs wie gestern, ist man dann immer so ein bisschen... Man hat so ein High und dann hat man wieder so ein Down. Ne? Es ist so wie ein bisschen ein Kater. So wie wenn du eben betrunken warst, wenn du nicht auch noch parallel warst. Aber... in diesen Jahren 2022, 23, 24. Eben da hattest du gerade einmal planst ein Studium, dann auf einmal macht das Leben alles ganz anders. Dann bist du auf einmal im Krankenhaus, dann musst du auf einmal dich wieder auf die Bühne kämpfen, plakativ gesagt, habe ich irgendwo gelesen, aber es stimmt halt auch bei dir komplett. Dann bist du auf der Bühne und dann irgendwann kriegst du super Feedback und dann sind die Kameras auch wieder vorbei. Wie fühlt sich dann sowas an?
Es war schon ein bisschen entnüchternd, man erwartet sich halt generell. Ich glaube, das weiß jeder, der was mal bei einer Talente-Show mitgemacht hat. Man erwartet sich dann irgendwie, oder auch das Umfeld erwartet sich dann noch was.
Mhm.
Man war jetzt im Fernsehen, was passiert jetzt? Ist dann so, mir war schon klar, dass nicht so viel passieren wird, weil ich auch damals noch keinen Plan gehabt habe, was jetzt passieren könnte. Ich habe mich bei anderen Sachen noch beworben. Ich habe dann meine ersten paar Konzerte so bei den U-Bahn-Bögen gespielt und habe mich auch beworben beim Formel 1, da war ja, dass die Hymne neu inszeniert waren. Da habe ich dann am Grid die Hymne gesungen. Das war auch in dem Jahr.
Cool.
Ja, es war echt cool.
Mega.
So, bin zwar selber nicht so der Formel 1-Fan, aber es war trotzdem mega cool, dass ich am Grid stehe, vor die ganzen Formel 1-Fahrer und so. War echt auch cool. Aber vorher, ich glaube, mir hat das eher Blut lecken lassen, wie ich es gern haben wollen würde. Weshalb ich danach gar nicht so extrem frustriert war.
Und dann hast du deine Leute schon um dich herum gehabt und gewusst, jetzt werden Songs geschrieben, es werden Songs veröffentlicht, das ist jetzt das, was ich nebenbei machen will?
Noch nicht ganz konkret.
Wie kommt man dann überhaupt an ein Studio und an eine Produktion?
Das war genau mein Punkt. Da war ich dann so ganz am Anfang und habe keine Ahnung gehabt, habe dann begonnen, so auf die ersten Events zu gehen.
Mhm.
Habe halt gemerkt, dass das körperlich für mich noch ein bisschen gar viel ist.
Mhm.
Also sehr, sehr anstrengend und sehr ziehend.
Ich habe auch also gelesen, dass du irgendwo in einem Interview hast du auch gesagt, dass manchmal sogar auch beim Performen die Ausdauer, Atemschwierigkeiten mal dazukommen können. Da musst du auch extrem viel trainieren und darauf aufpassen. Ne?
Total, da merke ich jetzt in den letzten Monaten unglaubliche Fortschritte. Also ich habe davor immer im Sitzen gesungen. Und jetzt so die letzten 4-5 Konzerte habe ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde stehend gesungen.
Krass, gestern habe ich es gesehen. Hast du schon Vollgas gegeben auf der Bühne?
Ja, wird immer mehr. Wird immer mehr. Aber ja, genau. Das...
Und damals bist du dann wie nochmal, das war eigentlich die Ursprungsfrage, ich habe jetzt wieder, sorry, irgendwas geredet, wie bist du dann ins Studium gekommen? Wie hast du dir das aufgebaut, dass du aufnehmen kannst, produzieren kannst und Songs releasen kannst?
Ich war einmal bei einem Replugged in dem Lokal, bei einer Grip House Event und da habe ich meinen ersten Produzenten an Simon Steiner kennengelernt, mit dem ich die ersten beiden Songs veröffentlicht habe. Und genau, da bin ich schon so ein bisschen reingerutscht und dann habe ich gemerkt, wo gehen die Leute hin, zu welchen Events und dann über Leute kennenlernen Netzwerken. Und Leute kennenlernen und einfach da sein und sagen, hallo, wer bist du? Du bist da. Und genau, das hat sich dann so jetzt vor allem im letzten Jahr, also ich war, habe 2024 dann eine relativ große, coole Ski-Opening-Show gesungen mit der Leonie und Jakob Elias in Zell am See.
Richtig cool, Herr, was du schon alles machst die ganze Zeit.
Das war richtig cool, es war 2024 und dann war 2025 mal so ein bisschen, ja, einfach ein bisschen so mehr dahin leben, mit ein bisschen weniger Musik.
Warum weniger Musik letztes Jahr?
Weil ich damals relativ viel heimgefahren bin und dann hat dann oft die Zeit gefällt und auch irgendwie die Musse, so ein bisschen über was konnte ich jetzt schreiben und war irgendwie gerade nicht so, habe mich selber nicht so wirklich gut gefühlt.
Mhm. Ist ja schwierig, oder? Ich habe früher, als ich noch als A&R, also als Artist and Repertoire Manager, also A&R bedeutet, ich habe halt mit Künstlern und Künstlerinnen gearbeitet und versucht quasi für ein Label deren Produktionen zu kreieren und zu releasen, das Ganze, wie ein Produkt quasi für jetzt, die dazuhören und nicht wissen, was ein A&R macht. Und ich habe ziemlich viel gestresst. Ich habe immer gestresst, hey, du musst jetzt einen neuen Song fertig schreiben, du musst jetzt eine neue Skizze machen, was ist los, jetzt schickt man dich halt da auf ein Camp und das. Und dann,
die Person zu sein, die was ich mache.
Es tut mir eh leid, wenn ich jetzt nachher auch drüber nachdenke, ich habe dann erfahren, später ein bisschen Poetry Slam gemacht und Texte geschrieben und man dachte, Alter, wenn mir das jemand sagen würde, du musst bis Sonntag einen Text schreiben, vergiss, nie im Leben, dann würde ich den Stift weg an und sagen, ja, was weiß ich. Aber das haben die Leute zu mir nicht gesagt, die waren immer relativ nett. Natürlich hast du halt auch einen finanziellen Druck und ein Projekt und das musst du halt abliefern. Das ist ja nie ungut gemeint und ich habe mich immer Gott sei Dank mit meinen Leuten gut verstanden. Das waren ja enge Beziehungen zu den Artists. Aber für mich schon so, ich habe mir auch gedacht, du hast dieses Jahr zu meinem Geburtstag einen Song released als Geschenk für mich. The Truth.
Ja.
Bei dem habe ich mir gedacht, ich kenne die Situation, ich kenne diese Art von Beziehung. Ich war früher mal, ich bin jetzt glücklich verheiratet, liebe Grüße an meine Frau, sie hat jede Folge. Aber in den früheren Zeiten gab es natürlich mal solche Situationen, in der du stecken bleibst. Und es einfach besser ist, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht aus dem Gefühl herausgeschrieben hast oder aus welchem Gefühl heraus du schreibst, hat mich dann interessiert, wie das passiert, dass so ein Song entsteht. Weil du bist relativ jung, aus meiner Perspektive, habe ich dir schon gesagt, ich fühle mich immer sehr alt. Dann denke ich mir, hast du diese Sachen auch schon erlebt? Oder?
Wie ein Baby jetzt.
Es ist halt diese A&A und Stiefpapa-Geschichte von mir, dass ich dann halt so bin. Aber ist es dann so, dass du aus deinem eigenen Gefühl heraus, musst du dann immer darauf warten, dass die Situation oder so ein Gefühl entsteht? Oder wie passiert das dann? Dass du
war ganz unterschiedlich. Also bei The Truth war es auf jeden Fall so, dass wir dann bewusst waren, dass man sich eigentlich oft in manchen Beziehungen nur noch verweilt, weil man die Wahrheit oft nicht auf den ersten Blick erkennen will oder kann und dass man sich dann oft selber belügt, obwohl es an der andere Weg oft besser tun würde. Was aber auch voll okay ist. Und deshalb habe ich genau den Song geschrieben, dass man sagt, es ist trotzdem okay, wenn man eben die Wege trennt, weil es oft für beide dann das Beste ist und man im Nachhinein draufkommt, das war auf jeden Fall der richtige Weg.
Es ist diese Ehrlichkeit ist manchmal so schwierig, oder? In Beziehungen, das ist, wenn man sich so gern hat, obwohl man weiß, es ist einfach überhaupt nicht gut. Man tut sich überhaupt nicht gut. Und es kann freundschaftlich sein, das kann romantisch sein, egal in was für eine Art von Beziehung, aber dann irgendwann zu sagen, hey, du bist nicht schlecht, aber ich bin auch nicht schlecht und das passt einfach nicht. Jetzt lassen wir es lieber, bevor wir uns einfach nur die ganze Zeit
die Ort davon Selbstliebe zu haben und die selbst
sich das zu gönnen,
den Selbstrespekt vor sich selber zu sagen, das ist okay, dass man muss sich mit jedem befreundet sein.
Yes, auf jeden Fall finde ich ein schöner Song. Ja, aber ich habe schon gesagt, mein absoluter Lieblingssong ist Zombified. Wirklich richtig stark. Alle, die das jetzt gerade hören, bitte Zombified eingeben auf Spotify und euch anhören sofort. Ich habe mir bei der Vorbereitung, ich habe den Song jetzt sehr oft gehört in den letzten Tagen, auch heute sehr oft gehört. Und mit deiner Geschichte habe ich mir dann aber auch ein bisschen gedacht, weil der Song auch relativ neu ist, dein letzter Release.
Genau.
Hast du das alles überhaupt schon verdaut, was in den letzten Jahren passiert ist? Weil im Endeffekt, so lange ist gar nicht her.
Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich nicht. Ich merke es immer wieder, wie es mich an manchen Tagen richtig einholt. Also, aber was auch okay ist, weil es gehört ja auch zum Leben dazu, dass sie immer wieder was einholt. Und ich glaube, solche traumatischen Dinge wird man nie verarbeiten und nie sagen können, okay, das ist jetzt okay für mich. Weil ich mein ganzes Leben, mit 19 bin ich von meinem Plan und vom Leben und von allem so, vom Universum so getroffen worden. Ich glaube, das, ich wirf es niemandem vor, das habe ich nie gemacht. Also ich habe mich nie gefragt, warum mich? Weil ich finde, das hab, weiß ich nicht, der Gedanke ist mir nie wirklich gekommen. Ich bin zwar oft gefragt worden, warum bist du nicht irgendwie böse auf den Autofahrer oder irgendwas, weil du als Fußgängerin bist ja der Kleinere im Spiel. Aber der Hass und so, das darf ich mir immer denken, das bringt mir gar nichts.
Ich habe mich gar nicht traut, den Taxifahrer anzusprechen, weil ich wäre schon ziemlich hass. Also wenn ich dir zuhöre, bin ich schon ziemlich hass. Ich weiß ja nicht, was passiert ist genau, aber in meinem Kopf ist, aber ich will dann auch nicht jetzt öffentlich jemanden schlecht reden, wenn ich weiß, aber in meinem Kopf ist schon so, also, dass du da so drüber stehst.
Ja, es ist halt brauchbar menschlich. Also wenn ich selber jetzt im Auto sitze, denke ich mir das immer wieder. Natürlich fährt man unglaublich vorsichtig, aber man hat das nie in der Hand, was jetzt passieren kann. Und deshalb bin ich ein bisschen esoterisch oder halt ein bisschen Universum-Tante, wo ich mir einfach denke, okay, so ist es und mit dem muss man leben und es muss nicht immer okay sein, weil es geht an, das kennt jeder, es geht an nicht jeden Tag gut und es ist nicht jeden Tag alles okay und manchmal ist alles scheiße, aber es wird dann, wenn alles scheiße ist, kann es nur noch besser werden.
Ja, das finde ich richtig stark, eine richtig gute Einstellung. Ich muss mir überlegen, ob ich nach Zell am See ziehe oder ich weiß nicht, woher du das hast. Oder ich muss mit deinen Eltern ein bisschen quatschen vielleicht.
Mit meiner Mama.
Also, wenn sie Zeit haben. Aber finde ich richtig stark. Glaubst du, weil du auch über so Universum jetzt gesprochen hast, und es gibt Situationen, da bin ich auch immer so ein bisschen, glaube ich, kippe ich auch darauf rein, nicht ins Tageshoroskop, aber so ein bisschen ins Universum halt schon. Glaubst du, hätte dein Leben anders ausgesehen, wenn 2022 jetzt dann dieser Unfall nicht passiert wäre?
Die Frage stelle ich mir ehrlich gesagt sehr ungern, weil ich gar nicht drüber nachdenke. Ja, weil man denkt, vielleicht in irgendeinem Paralleluniversum ist mir das nicht passiert, aber in dem lebe ich nicht. Und allein mit der Frage sich auseinanderzusetzen, was hätte ich haben können, das ist wie wenn ich jetzt sagen würde, hätte ich jetzt Lotto gespielt, hätte ich 5 Millionen Euro. Das ist so die gleiche Frage, wo ich mir denke, darüber nachzudenken, mache ich eigentlich echt ungern und will mir gar nicht vorstellen. Sicher wünscht man sich es oft anders. Sicher wünscht man sich oft, dass es einfach wäre im Leben. Aber wann ist das Leben einfach? Ist dann wieder die nächste Frage, weil dann sind andere Dinge, die was es schwierig machen im Leben. Und so hat jeder sein Backerl zum Tragen. Da habe ich eher einen Song geschrieben, der heißt Not Alone, der ist noch nicht veröffentlicht.
Kommt der raus?
Mal schauen. Hoffentlich bald. Auf jeden Fall, da geht das allein, no one knows your story, you have baggage to carry. Also jeder hat sein Backerl zu tragen, aber du bist trotzdem nicht allein. Und so finde ich die Fragen mit wäre, hätte immer, vor allem über die Vergangenheit, über was man gar nicht mehr ändern kann, was in der Zukunft ist, kann man gern mit dem Universum über das hätte reden, aber nicht mit der Vergangenheit, finde ich.
Das heißt, das ist jetzt dein erster Podcast, aber an alle Podcaster, die noch auf dich zukommen, stimmt, bitte diese Frage nicht mehr stellen, das reicht jetzt. Aber es ist, ich finde es ein bisschen, das, was du sagst, auch insofern schön, weil das auch, glaube ich, ein guter Ratschlag schon ist für das, was man machen kann, wenn jetzt jemand uns zuhört und vielleicht gerade alles aussichtslos erscheint und in einer Situation ist, wo es halt schwierig ist und man genau mit, wir haben vorher auch drüber geredet, aus einer Situation rauszuwollen, aus der man nicht raus kann, macht die Situation, die schon schlimm ist, noch schlimmer, noch frustrierender. Und das ist ja auch das mit diesem Hätte, Wari, wenn man in die Richtung überlegt. Das passt auch schon dazu. Vielleicht hören uns ja gerade Leute zu, die gerade in so einer Situation sind. Kannst du ihnen abschließend noch was auf den Weg geben? Wenn es gerade so ist, dass das Leben aussichtslos erscheint, wie behält man sich deine positive, starke Art und die Motivation weiterzumachen?
Ich glaube, mir hat immer unglaublich geholfen, einfach Tag für Tag zu leben und einfach zu schauen, was passiert heute, was muss ich heute machen und gar nicht sich oft in vielen Situationen so reinzusteigern. Und auch ist es okay, wenn man mal Wochen oder Monate lang nur existiert und ein bisschen zombified ist, aber es wird sich dann alles lösen und es findet alles irgendwie seinen Weg.
Danke, dass du da warst, Nathalie.
Vielen Dank.